Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Ich kann ja nicht so laut reden. Ich befinde mich in geheimer Mission. Das wird jetzt unter Umständen eher ein Flüster-Podcast. Also, es ist früh am Morgen, kurz, ne, immerhin schon 20 vor 7. Ich befinde mich hier in Reha 2.0, Tag 2. Und weil es so früh am Morgen ist, kann ich hier nicht so laut reden im Zimmer, weil die Wände nicht so wahnsinnig dick sind. Und es könnte sein, dass ich dann die Nachbarn wecke oder störe. Andererseits sind die ja auch relativ früh schon wach, weil man muss ja hier früh auf den Beinen sein, um Dinge zu tun. Nicht so früh wie bei der letzten Reha vor 4 Jahren, wo man schon vor dem Frühstück irgendwelche Anwendungen hatte. Das kann sein, dass das hier auch noch kommt. Gestern hatte ich früh auf dem Plan stehen, 7 Uhr Gewichtsermittlung. Jawohl, Gewichtsermittlung. Das klingt spektakulär. Das ist ein schickes, fancy Wort für sich auf die Waage stellen. Gewichtsermittlung. Mein Gewicht wurde ermittelt. Hochwissenschaftlich hat sich herausgestellt, dass es 4 Kilo weniger waren, als ich vorsichtig geschätzt hatte. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es eher 4 Kilo mehr seien. Aber ich hatte auf 130 geschätzt. Es ist ein Coming Out hier. Ich bin fett. Nein, nicht fett. Dick. Das ist das korrekte Wort. Dick. Fett hat jeder, Körperfett. Das ist wegen, also umgangssprachliches Fett, das war das Richtige, aber korrekt ist dick. Ich bin ein dicker Mensch. Dicke Menschen, dicke Schwitzen haben dicke Beine. Marius Müller-Westernhagen, das dürre Arschloch, möge in der Hölle rotten. Er ist kein Randy Newman. Was immer er sich damit auch eingebildet hat. Small People hat er nicht erreicht mit dicke, dürre, unsympath. Auf jeden Fall ist, mein ganzes Körperfett ist ja auch leider noch da. Ich fürchte, die 4 Kilo weniger als geschätzt, das ist eher Muskelmasse, was mir zurzeit fehlt. Und die hoffe ich hier wieder aufzubauen. Vielleicht habe ich aber auch, ich habe zurzeit ein bisschen Verdauungsgeschichten. Ich hatte neulich mal Durchfall, vielleicht war es ja auch daran. Momentan ist leider meine Verdauung immer noch nicht so richtig auf der Höhe, was hier gerade mir etwas Sorgen macht. Das Essen ist ja unerträglich fett und ungesund. Nein, natürlich nicht. Gar nicht. Also das Fett, das Essen ist auch okay, soweit ich das jetzt sagen konnte vom ersten Tag. Schmeckt gut, ist nicht außergewöhnlich, ist mehr Krankenhauskost als jetzt kulinarisch ansprechend. Aber es ist alles vollkommen okay. Damit kann ich leben. Auch gesund. Das ist es. Das ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt hier keine kulinarischen Höhenflüge erwartet. Ein bisschen schade, dass das Salatbuffet nicht größer ist. Das war beim letzten Mal, in der letzten Reha, der große Bonus. Da war die Küche wirklich sehr gut in Bad Wildungen. Der Klinik, wie ich es denn die nochmal vergessen. Und hier in Bad Lippenbekenntnis. In Bad Springteufel. Das ist wirklich, ich hab so ewig gebraucht, um mir diesen Namen zu merken. Ich weiß, Bad Lippspringe. Die Klinik nenne ich jetzt trotzdem nicht. Also, weil aus Gründen Urheberrechts und so weiter. Hier in Bad Springensfeld ist das, keine Ahnung, worauf die jetzt hier den Schwerpunkt legen. Beim letzten Mal war es gutes Essen. Hier, naja, geht so. Das große Salatbuffet vom letzten Mal, das wirklich die Leute dazu gebracht hat, Salat zu essen, weil man sich die verrücktesten Salatkombinationen zusammenstellen konnte, das ist hier leider nicht so der Fall. Naja, gestern Abend gab es dann Nudelsalat. Nudelsalat, finde ich, ist kein Salat. Das ist nur dem Namen nach einer, das ist ein Pasta-Gericht und da hatte ich keine Lust zu. Dann gab es dann nur so einen weißen Kraut geschnippelten Salat, naja gut, den esse ich auch. Und halt Abendbrot und mittags gab es Hühnerfrikassee. Schlechte Witze, das ist immer so schlechte Wortspiele, die irgendwo aus der Kindheit kommen, die sind immer peinlich. Ja, was gibt es hier so zu sagen über den, über die Reha-Klinik? Ich habe mich schon so ein bisschen akklimatisiert. Entschuldigung. Der Husten ist immer noch nicht ganz weg. Aber hier husten viele. Das sind ja alles Überraschung, es sind alles Krebspatienten. Und eigentlich wollte ich ja eine Reha für Burnout haben ursprünglich mal, aber es ist dann eine Reha für Krebs geworden, weil psychologisch betreut werde ich hier ja dann auch. Das habe ich auch schon in die Wiege geleitet, gleich am Anfang alles gesagt, ja, will ich, bitte. Und die ganzen Krebsbeschwerden, nach also onkologischen Nachfolgebeschwerden, die bestehen ja auch sehr massiv. Es ist, hoffe ich, hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und eine onkologische Reha war halt, glaube ich, einfach leichter durchzukriegen. Das ist, naja. So, jetzt bin ich hier, habe mein Gewicht ermittelt bekommen, habe Körperflüssigkeiten von mir und abgegeben. Sie kamen von Herzen, also nicht ganz von Herzen, aber immerhin doch, ja, doch das eine dürfte das Herz einmal durchlaufen haben, nämlich das Blut abgezapft und die gelbe Flüssigkeit kam woanders her. Wenn man meine Schwestern zum Lachen bringt, hat man den Morgen gut bekommen. Ich habe ein Geschenk für sie und es kommt fast von Herzen. Naja, okay, es war nicht so der große Erfolg an Charmoffensiv, aber ich fange ja langsam an hier, mich meinen vollen Charme auszuspielen und mich bei Personal und mit Insassen bekannt und beliebt zu machen. Die Untersuchungen, da waren gestern auch noch Studenten dabei, medizinische Studenten, da muss man sich ja auch erstmal jede Schamgrenze runterschlucken. Es ist, was soll's. Dann die erste Anwendung hatte ich immerhin auch schon, weil gestern war sonst alles eigentlich nur erstmal so Check-in-Untersuchungen. Heute gibt es noch EKG und noch so ein paar andere Sachen, aber die erste Anwendung war gestern die Fango-Packung. Der Fango. Nach Fango darf man 2 Stunden lang nicht Wasser treten. Muss ich beim nächsten Mal fragen, warum eigentlich nicht? Wusste ich noch nicht. Interessant. Also Fango hat mir sehr gut getan. Dafür tut mir dieser Stuhl hier sehr schlecht. Ich muss mal schauen, ob ich da nicht irgendeinen anderen kriege. Wahrscheinlich blaue Flecken an den Beinen und an der Hüfte. Gerade da, wo die Fango-Packung hätte ansetzen sollen, nämlich. Egal. Was soll ich denn jetzt? Ja, heute gibt es noch weitere Anwendungen. Ergometer und Gerätetraining. Auf das Gerätetraining freue ich mich sehr, denn das fehlt mir tatsächlich sehr in den letzten Jahren, dass ich nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen bin, dass ich das einfach bedingt durch Corona mich nicht mehr so richtig getraut habe und dass es halt durch die Operationen Ich hatte ja wirklich wieder bei Null anfangen müssen nach der ersten Operation, habe das gerade wieder so einigermaßen hinbekommen. Dann kam Corona, dann kam die nächste Operation, also jetzt wirklich bei Null. Ich darf wahrscheinlich die ersten Einstellungen ohne Gewichte machen. Ich habe es gestern beim Spazierengehen gemerkt. Oh, ich hätte meine Stöcke mitnehmen sollen, ärgerlich. Da gehe ich ganz anders. Gestern bin ich dann wieder im Rentnerschritt durch diesen Park hier. Hier gibt es noch eine Gartenschauanlage mit, interessant, also da gibt es einiges zu sehen, was so den Spaziergang angeht. Die können interessant werden, weil die Gartenschauanlage ist mit diversen Objekten und Kunstgegenständen und dem Gerüffelo ausgestattet. Da kann man gucken und die darf man als Kurinsasse, als Reha-Patient gratis besuchen für 3 Wochen. Das ist gut. So. Was ist noch gut? Mein erster Aha-Moment, der mich glücklich gemacht hat, war der Besuch des Aufenthaltsraums Richtung Cafeteria. Als ich da reinkam, sehe ich 2 große Wände voll mit Regalen und Büchern. So die Angst, keinen Lesestoff zu haben, weil ich lese dann hier doch lieber mehr, als ich Fernsehe oder Filme schaue. Ich habe es gestern schon gemerkt. In der letzten Reha gab es ein schmales Regal mit Büchern, die halt von Patienten dagelassen wurden, die man sich auslegen. Das war schrecklich. Also da war nichts drin. Damals habe ich mir dann bei Amazon Star Trek-Romane bestellt. Auch schön. Könnte ich auch noch machen. Die fehlen hier tatsächlich in den Bücherregalen. Ansonsten ist das sehr gut sortiert. Was heißt gut sortiert? Es ist alles Mögliche da, von alt bis neu. Natürlich viel Krimis, immer viel. Und sonst eher sagen, aber überhaupt querbeet alles Mögliche und auch einiges an Science Fiction und viel Fantasy. Ist immer mehr Fantasy. Das kam einfach seit dem Herrn der Ringe. Hat die Fantasy generell die Science Fiction überflügelt in der Beliebtheit. Ein bekanntes Phänomen. Vorher war es wahrscheinlich nicht umgekehrt, sondern beides gleichermaßen stiefkinderlich vertreten. Gestern habe ich mir einen Sammelband mit Kurzgeschichten aus dem Isaac Asimov Magazin rausgezogen. Da schmökere ich gerade ein bisschen drin. Den werde ich wahrscheinlich wieder brav zurückstellen. Etwas anderes, was ich mir rausgezogen habe, was ich eigentlich schnöde behalten wollte, was ich wahrscheinlich auch wieder zurückstelle, weil es mir immer wieder passiert, dass ich da falsche Erwartungen dran habe. Das war der Band Nummer 11 der lustigen Taschenbücher. Jawohl, Hexenzauber mit Mickey und Goofy. Alte Ausgabe. Wirklich ganz, also vielleicht ist ja sogar was wert, obwohl die so abgegriffen ist, dass es unwahrscheinlich ist. Also die schön mit dem einfarbigen Buchrücken und der schlichten Schrift drauf, die kein Bild ergeben, wenn man sie ins Regal stellt, fand ich immer eine saumäßig blöde Idee, weil das A viel zu spät kam. Da hatten wir schon alle anderen lustigen Taschenbücher, die hätten wir neu kaufen müssen. Blöd, wirklich ganz doof. Habe mich sehr geärgert darüber. Das wollte ich nicht. Und man hätte das lückenlos kaufen müssen. Man hätte ordentlich sein müssen. Man hätte die Bücher ordentlich ins Regal stellen müssen. Fand ich eine affige Angelegenheit. Diese durchgestalteten Buchrücken der neuen lustigen Taschenbücher, die dann die Köpfe der Entenhausener ergibt. Doof, mag ich nicht. Lehne ich ab. Und das hier ist auch noch schön. Jede zweite Seite schwarz-weiß, jede zweite Doppelseite schwarz-weiß, jede zweite Doppelseite in Farbe. Immer schön abwechselnd, so wie es sein muss. Ganz toll. Ich hatte irgendwo nachgeschaut, wer die Zeichner sind. Keine Ahnung. Das sind die klassischen italienischen Zeichner. Das sind sie ja heute auch noch. Die lustigen Taschenbücher wurden ja in Italien gezeichnet. Nachdem die Karl Barks Comics in Europa so erfolgreich waren, in den USA tatsächlich gar nicht so sehr, gab es eine Nachfrage danach. Und dann wurden in Italien neue Comics gezeichnet, in Deutschland herausgebracht, produziert und gedruckt und für uns Kinder wieder nach Italien an den Gardasee zurück importiert, damit wir uns die dafür teures Geld kaufen konnten. 5 Mark kostet das. Also ich kann mich noch an 5,60 Mark erinnern. Daraus wurden nämlich dann in Italien 5.600 Lire, was mal locker einfach das Doppelte war. So. Was haben wir hier für schöne Geschichten drin? Hexenzauber, das ist die Geschichte mit der Hexe Hixi. Das ist die kleine Hexe mit dem großen schwarzen hohen Hut, den weißen Haaren, der dicken Nase und dem knolligen Kinn und der kleinen Warze drauf und ihrem Besen Beelzebub. Diese Rahmenhandlungen fand ich immer unglaublich dämlich als Kind schon, haben die mich total gestört, weil die meistens einfach die Geschichte zerstört haben. Wenn dann irgendwie ein Ende war einer Geschichte, das knackig war, und dann kam die Rahmenhandlung und hat das Ende kaputt gemacht, nur weil das mit der nächsten Geschichte verbinden wollte, auf eine erzwungene, krampfige Art. Hat mich immer sehr gestört. Hier ist die Rahmenhandlung: Kinder, ich erzähle euch mal, wie das damals war. Fand ich auch nicht viel origineller, aber zumindest, naja, der geringere Schaden aus meiner damaligen Sicht. Es war noch, die Rahmenhandlung war noch immer schlecht gezeichnet und ganz, ganz furchtbar. Die Hauptgeschichten sind schöner gezeichnet. Da ist zum Beispiel die zweite Geschichte ist geht direkt mit der Hexe Hixi. Goofy und die Zauberraketen. Ganz fantastisch gezeichnet. Wirklich rein zeichnerisch eine meiner lieblingslustigen Taschenbuchgeschichten, weil ich den Stil wirklich, wirklich grandios finde. Ich muss mal schauen, ich hatte mir doch irgendwo hier schon mal recherchiert, von wem das war. Jetzt müsste ich mal eben live nachklicken machen. Das geht natürlich wieder nicht richtig schnell genug, bis ich hier ins Internet gekommen bin. Was für ein... Das gibt noch was. Wir haben noch ein paar Aufnahmen hier für Data Sein Hals und den Sumpf. Gestern habe ich lange mit dem lieben Michael unterhalten. Einfach mal als Probe schon mal ein bisschen was aufgenommen. Hat funktioniert. Also ist dem Sumpf, steht dem nichts im Wege. Was haben wir denn hier? Goofy und die Zauberraketen, Zeichnungen von Luciano Bottaro. So, jetzt wisst ihr so viel, auch die Story von Luciano Bottaro und Carlo Gendi. Jetzt wisst ihr viel und nichts, denn ich habe tatsächlich mehr nicht recherchiert. Aber egal, also auf jeden Fall Luciano Bottaro, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder ob der schon tot ist. Fantastisch schöner Zeichner mit sehr knuffigen Figuren, sehr dynamisch, sehr cartoonig, knubbelig, herrlich. Das ist eine Geschichte, in der die Menschen Raketen auf den Mond schießen und die Hexe Hixi die Rakete immer wieder abschießt zur Explosion und seinen Bonbonregen bringt. Was Kommissar Hunter, was der Polizeichef von Entenhausen damit zu tun hat, das weiß man nicht, aber der ist halt dafür alles zuständig, was irgendwie verdächtig ist. Verdächtig, weil Polizei und verdächtig. Man verdächtigt irgendwas und dann wird Mickey dazu gerufen, um zu ermitteln, was der irgendwie nicht richtig macht, sondern nur rumläuft, grübelt und nachdenkt. Denn die Geschichte konzentriert sich auf Goofy, der auf seinem Dachboden die Hexe Hixi vorfindet, die diese Raketen sabotiert und dann auch die Abschussbasis in Zauberei sabotiert und letzten Endes zur Explosion bringt, weil nämlich die Raketen auf dem Mond nicht landen, sondern abstürzen, und zwar jedes Mal in den Zauberkessel der Hexen, die da ihren Hexensabbat vorbereiten. Und das können die Hexen nicht leiten, die werden dadurch dezimiert, kommen ins Krankenhaus nach und nach, auch schön, bis am Schluss nur noch die Oberhexe und irgendein knuffiger Mondbewohner mit langem Rüssel und Segelohren übrig ist, total cooles Vieh, und eben die Hexe Hixi und die letzte Rakete dann doch noch auf Umwegen in ihrem Kessel landet. Inhaltlich hat mir die Geschichte damals schon nicht so richtig gefallen, denn ich hätte gerne mehr von den Hexen auf dem Mond gesehen. Das fand ich ziemlich cool. Oder wenigstens von den Raketen oder irgendwas. Aber die Hälfte der Geschichte, auch noch größer, konzentriert sich darauf, dass die Hexe Hixi versucht, Goofy davon zu überzeugen, dass sie eine Hexe ist. Und Goofy, der in diesen lustigen Taschenbuchgeschichten immer eine ganz komische Rolle hat, der ist meistens der starrsinnige Realist und gleichzeitig der verschrobene Fantast. Das ist so eine Rolle, die ich nicht verstehe. Goofy ist verschroben und skurril und hat seltsame Ideen und verrückte Einfälle. Aber wenn irgendwas Verrücktes, Fantastisches auftaucht, dann ist er plötzlich der Realist und sagt, Hexen, die gibt es doch gar nicht, das ist doch alles Blödsinn. Und hier ist er die ganze Zeit entgegen allem offensichtlichen Starrsinnig, nein, du bist keine Hexe, das bilde ich mir nur ein, der Besen tut ja nur so, als ob er reden und sprechen kann. Das hat mich als Kind schon gestört, weil es irgendwie diese Figur so unangenehm, unplausibel und auch unsympathisch macht, diese Starrsinnigkeit. Nein, ich merke das nicht. Das ist einfach ein Motzkopf. Goofy ist ein Motzkopf. Nein, ich merke das nicht. Ich finde das doof, dass du die Hexe sein willst. Mochte ich nicht, mag ich heute noch nicht. Naja, trotzdem schöner Comic. Einfach schon rein optisch ganz zauberhaft. Der gibt noch ein paar andere Comics, aber ich möchte mich auf den ersten nochmal, den möchte ich nochmal genauer in Augenschein nehmen. Entschuldigung, das ist alles nicht so gut mit dem Husten. Augenschein nehmen, denn das ist Mickey und die Rebellion der Schatten. Das ist ein ganz bemerkenswertes Machwerk, sagen wir es ruhig mal. Zeichnerisch auch wieder sehr schön. Mal schauen, das ist gezeichnet von Giovanni Battista Carpi, Story von Ennio Misaglia. Giovanni Battista Carpi kann ich keinen Vorwurf machen. Auch einer der klassischen lustigen Taschenbuchzeichner. Einer von denen, die man deutlich häufiger gesehen hat als den anderen. Wirklich ganz vertraut. Auch wunderschöner Stil. Nicht ganz so schön und ganz so expressiv wie der von Portaro, aber trotzdem einfach schön, sehr, sehr knubbelig und knuffig und alles. Aber was Signor Misaglia sich da ausgedacht hat, das finde ich unter aller Menschen- bzw. Schattenwürde. Denn es geht hier dabei rum, dass die Schatten der Menschen, der Person rebellieren, gegen ihr Sklavendasein rebellieren. Sie empfinden sich als Sklaven der Menschen und wollen aufstehen, sich von den Menschen lösen. An einer Stelle sagt der Schatten von Carter Carlo, aber wartet, wir werden die Menschen zwingen, mit uns die Rollen zu tauschen. Spoiler, sie tauschen die Rollen nicht. Das wäre interessanter gewesen, wenn sie tatsächlich geschafft hätten, die Rollen zu tauschen und die Menschen zu ihren Anhängseln zu machen, dann hätte es wenigstens einen Grund, warum die Menschen dagegen ankämpfen. Aber so ist es einfach nur, dass die Schatten sich von den Menschen lösen. Alle Schatten, interessanterweise, die Schatten versammeln sich, die Schatten von Carter Carlo, Mickey, Goofy und Professor Unrat und allen möglichen anderen Entenhausenern. Es geht da scheinbar irgendwie nur um die Entenhausener. Das ist nicht weltweit, sondern nur auf Entenhausen. Ist immer alles nur auf Entenhausen beschränkt. Treffen sich, die arbeiten auch zusammen. Die Schatten von Mickey, Goofy und Carter Carlo arbeiten hier zusammen. Ansonsten sind die ja, Carter Carlo ist ja der Erzfeind, das ist der Skinny Norris von Entenhausen. Und Professor Unrat, das ist so eine Figur, dieser dicke Professor mit dem Schnauzbart, der Brille und der kleinen Kappe, der stammt aus einem alten Floyd Gottfriedson Comic, wie so vieles. Da hatte der ein Haus mit Labor in den Wolken, ein schwebendes Haus, so ein bisschen an die Wolkenstadt aus Star Trek oder aus Star Wars auch beides schon erinnert hat, vielleicht Vorläufer war. Entschuldigung nochmal. Der hat ein Serum entwickelt, wenn ein Schatten das trinkt während der Sonnenfinsternis, dann ist er frei. Frei, steht hier frei. Er kann sich von den Menschen lösen. Das können die Schatten nämlich tatsächlich schon vorher. Die haben schon vorher ein Eigenleben. Sie können sich von ihren Menschen lösen, wenn die Menschen schlafen. Was ja irgendwie schon mal gar nicht so unplausibel klingt, zumindest nach der Logik der Geschichte. Also die Schatten haben vorher schon ein Eigenleben. Interessant. Wie es dazu kam, wissen wir nicht. Es ist nicht irgendwie durch irgendetwas ausgelöst worden, sondern das ist einfach so. Nun haben am nächsten Tag nach der Sonnenfinsternis nicht nur die Menschen keine Schatten, sondern auch Gegenstände. Bäume, das Auto hat interessanterweise die Räder unter, das hat einen Schatten unter dem Auto, also die Unterseite ist schattig schwarz, aber es wirft keinen Schatten. Interessant, etwas inkonsequent. Da hat sich der Signor Battista Carpi nicht richtig konsequent nachgedacht. Denn dieser Schatten auf dem Auto, auf dem Unterboden, dürfte ja eigentlich auch nicht zu sehen sein. Naja, also ob dann die Bäume und Gegenstände auch dieses Serum getrunken haben, weiß man nicht. Sie tauchen nicht wieder auf. Später die Schatten-Rebellionsarmee taucht auf. Das sind alles nur Schatten von Figuren. Und sie sind halt, das ist eine Rebellion. Sie starten eine Rebellion, um gegen die Menschen zu kämpfen, um sich von ihnen frei zu machen. Um sie von ihnen frei zu lösen. Also sie bekämpfen auch direkt die Menschen, entführen den Professor und sind aggressiv. Aber es sind halt Sklaven. Die haben den Sklavenaufstand. Das ist die Spartakus-Geschichte. Und wir sind hier, dieser Comic ist auf der Seite von Rom. Auf der Seite der Sklavenhalter. Denn Mickey und Goofy, Kommissar Hunter und Professor Unrat bekämpfen direkt die Schatten. Und zwar auf sehr brutale Art und Weise. Als die Schatten die Burg belagern, in die sie sich zurückziehen, erhitzen Mickey und Mickey und Goofy sieden Öl, siedendes Öl, sie schütten siedendes Öl auf die Schatten. Die Schatten sind ja keine körperlosen Wesen hier mehr, die sind körperhaft, die kann man verletzen, die kann man niederschlagen, die sind auch alle dann verwundet und die werden mit heißem Öl übergossen von dem freundlichen Held Mickey Maus. Muss man sich mal vorstellen. Als Kind fand ich das einfach nur lustig. Sieht ja, hahaha, sind ja Schatten, aber hier, heute denke ich mir, schau mal, das geht doch nicht so. Das finde ich nicht okay. Finde ich ganz schön heftig. Und die Schatten haben auch, wie gesagt wird, die Charaktereigenschaften ihrer Menschen übernommen. Also Kater Carlo ist rüpelhaft. Goofy, der Kater Carlo-Schatten ist rüpelhaft, Goofy ist naiv und der Mickey-Schatten ist erstaunlich aggressiv und gewalttätig. Und ich dachte mir, Mickey, ja, aber das ist tatsächlich so. Mickey Maus in diesen Comics ist aggressiv und gewalttätig und die meiste Zeit grimmig und übelhaunig. Das ist nicht die lustige Mickey Maus, die mit den Knopfaugen und der roten Hose. Das ist die erwachsene Mickey Maus, der Privatdetektiv, Ehrenbürger der Stadt, der Kommissar Hunter bei den Ermittlungen hilft. Hier in Hemd und Hose und Schuhen und allem. Also der Spießbürger Mickey, der immer eher nachdenklich und ernst und nüchtern ist und eben der Abenteurer und haut drauf, der dann aggressiv losgeht. Also der Schatten, als der Carlo-Schatten den Professor-Schatten anrübelt, ey, was ist los? Jetzt haben sie ja ihre Sache endlich geschafft. Prügelt der Mickey-Schatten Kater Carlo direkt zusammen. Der schlägt ihn zusammen. Der geht sofort auf ihn los, weil er die Charaktereigenschaften von Mickey besitzt. Und das zeigt sich daran, wie aggressiv und brutal oder wirklich boshaft Mickey gegen die Schatten vorgeht. Nicht nur an der Stelle mit den siedenden Öl, sondern auch ganz generell. Natürlich werden die Schatten dann besiegt. Und durch eine zweite Sonnenfinsternis, ein Gegenserum, das dann der echte Professor einnimmt, werden sie wieder an ihre Menschen gebunden und alle sind glücklich und zufrieden. Auch die Entenhausener Bürger, die sagen so, eine Sonnenfinsternis, jetzt in einem Schatten werde ich es zeigen. Die Rebellionsarmee ist ein Aufstand von unbotmäßigen Sklaven, die sich gegen ihre Herren auflehnen, die wieder zurück in die Knechtschaft gezwungen werden und dann so weit, dass sie sogar ihre Eigenständigkeit verlieren. Also das, was sie vorher hatten, dieses bisschen Leben, das die Schatten vorher hatten, das sie wenigstens von ihren Menschen lösen konnten, wenn die geschlafen haben, das haben die jetzt auch nicht mehr. Jetzt sind sie wirklich nur noch tote, leblose Anhängsel. Das finde ich ziemlich grausam. Und das wird mir hier in dem Comic als ein moralischer und tatsächlicher Sieg unserer Helden hier verkauft. Finde ich ganz, ganz heftig und sehr fragwürdig, was ich hier zu sehen, weil hier eine aufständige, also Unterdrückte, die sich gegen ein Regime, an ihre Unterdrücker, auch wenn die Unterdrücker, wenn denen das gar nicht bewusst war, dass sie sie unterdrückt haben, die wussten das ja gar nicht, dass die Schatten gelitten haben, aber die schlagen die sofort zurück, die versuchen gar nicht erst nachzufragen, worum geht's bei euch, können wir vielleicht irgendwie verhandeln, sondern da wird sofort brutal der Aufstand niedergeschlagen. Das sind keine Freiheitskämpfer, das sind einfach nur böse Schatten, die das sind böse, aufständige Sklaven, die ihren Platz in der Gesellschaft nicht einnehmen wollen und wieder zurückgezwungen werden müssen unter das Joch. Lustige Taschenbücher. Gar nicht mal so lustig, dieses Taschenbuch, wenn man sich das überlegt. Von wann war das? Von 1970, Nachdruck 1981. Ach, das ist gar nicht erst Druck, das ist schon der Nachdruck. Nun ja. Ja, damals hat die Welt noch anders getickt. So, das war jetzt meine lustige Taschenbuchrezension. Ja, na, was sowas an so eine Reha auch alles gut sein kann. Ich werde mich jetzt unter die Dusche stellen und dann muss noch der Blutdruck gemessen werden, muss ich auch jeden Tag machen. Meine Eltern schicken mir ein Blutdruckmessgerät, das habe ich nämlich vergessen. Und das wäre nicht schlecht gewesen, das dabei zu haben. Naja, und dann werde ich frühstücken und dann muss ich mal schauen, was ich heute so alles an Terminen noch habe. Heute ist voll, heute ist richtig voll. Also, ich hatte ja schon ehrlich gestern gedacht, ach ja, wenn es weiter nichts ist als Blut abnehmen, aber dann ist der Plan immer voller geworden. Genau, EKG, Ergometer, ergotherapeutisches Eingangs, irgendwas, Hydrojet-Gerätetraining, Patientenführung, ein Vortrag ein Vortrag und dann am Abend der wichtigste Punkt, 19.30 Uhr, Podcast-Aufnahme für den Sumpf. So, das war jetzt der Bericht über den Tag 1 der Reha 2.0 aufgenommen an Tag 2. Ich wünsche euch was. Wir hören voneinander. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.